Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die sieben führenden Industrienationen und Russland haben auf ihrem Kölner Gipfeltreffen Bildung und Ausbildung für alle Menschen auf der Welt angemahnt. Sie verständigten sich auf eine Charta. Darin heißt es, Bildung und Fähigkeiten seien unabdingbar, um wirtschaftlichen Erfolg, zivile Verantwortung und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erreichen. Am zweiten Tag rückte vor allem die Rolle Russlands im Kreis der G8-Staaten in den Vordergrund. Absicht ist es, dem Land weiter zu helfen und es noch enger einzubeziehen.
Es konnte auf dem Weltwirtschaftsgipfel heute tatsächlich wieder um Wirtschaft gehen. Nach der Einigung über die russische Beteiligung an der KFOR war Sergei Stepaschin, russischer Premier und bis morgen Statthalter Jelzins auf dem Gipfel, von den reichen Sieben als Finanzmann gefragt. Er wollte sich nicht in die Rolle des Bittstellers drängen lassen und das wurde ihm auch nicht zugemutet. Russland ist vom Katzentisch in die Mitte der G8 gerückt, hieß es nach dem Treffen im Kölner Museum Ludwig. Alle Seiten wollen die Spannungen des Kosovo-Konfliktes hinter sich lassen. Durch den Krieg im Kosovo und Jugoslawien, sagte Stepaschin, entstand eine Pause auch in den russisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen. Diese Krise muss nun überwunden werden. Das ist ganz im Sinn der sieben anderen. Sie werden in die Schlusserklärung schreiben, dass sie Russland weiter helfen wollen. Der Kompromiss von Helsinki ist Grund genug, großzügig zu sein.
Macht doch keinen Sinn, jetzt kleinkariert aufzurechnen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Ergebnis erreicht. Die Russen sind voll beteiligt, sind beteiligt innerhalb einer integrierten Friedenstruppe, haben das, was sie wollten, durchaus selbstbewusst vertreten und es hat einen fairen Kompromiss gegeben.
Demonstranten erinnerten daran, dass diese Treffen einmal gedacht waren, die großen Probleme der Menschheit zu erörtern, nicht nur die Krisen des Tages.
Soweit, so gut. Das Ergebnis von Helsinki hat diesen Gipfel von der schwersten Last befreit, aber nur vorläufig. Morgen kommt Boris Jelzin. Er wird wohl Finanzhilfen auch für Serbien verlangen. Das ist mit den Amerikanern nicht zu machen, solange Milosevic im Amt bleibt. Es besteht keine Gefahr, dass es in Köln morgen langweilig wird.
Auch in Stuttgart haben während des Kirchentages etwa 20.000 Menschen für den Schuldenerlass demonstriert. Unter dem Motto Entwicklung braucht Entschuldung eröffneten sie das internationale Erlassjahr 2000. Die Friedensnobelpreisträgerin Manchu würdigte die Entscheidung des Kölner Gipfels als Zeichen des guten Willens. Doch es müsse noch mehr solcher Zeichen geben. Manchu forderte den ärmsten Ländern, ihre Schulden ganz zu erlassen.
Die EU hat auf dem G8-Gipfel ihre Pläne für den Wiederaufbau des Kosovo präzisiert. In den nächsten 3 Jahren, so hieß es in Köln, wollen die europäischen Staaten dafür umgerechnet mehr als 3 Milliarden Mark bereitstellen. Man sei sich einig gewesen, dass Europa den größten Teil der Aufbaulast tragen solle. Der Abzug der serbischen Truppen aus der Provinz wird nach Einschätzung der NATO an diesem Wochenende voraussichtlich schon vor Ablauf der vereinbarten Frist abgeschlossen sein. Indessen drängen immer mehr vertriebene Kosovo-Albaner zurück in ihre Heimat. Dort werden jeden Tag neue Hinweise auf Kriegsverbrechen entdeckt.
Heute Mittag, Dorfbewohner haben die Überreste eines Flüchtlingstrecks entdeckt. Es passierte am 19. Mai, vor einem Monat genau, und es waren 16 Dorfbewohner insgesamt, die den serbischen Paramilitärs in die Hände fielen. Die Leichen liegen im Gebüsch verstreut, niemand wird sie noch identifizieren können. Einige wurden offenbar geköpft. Mit dem Abzug der Serben beginnt die Bilanz des Grauens. Sie zu Ende zu bringen, wird Aufgabe der UN-Ermittler sein, die heute Morgen die verlassenen Hauptquartiere der jugoslawischen Armee in Pristina inspizierten. 6 Massengräber haben die ersten Teams schon gesichtet, aber täglich wird die Liste möglicher Fundorte länger. Die Suche nach der grausamen Wahrheit schwieriger.
Unsere Untersuchungen beginnen zwar erst jetzt, es ist die erste Phase und wir werden Monate, wenn nicht Jahre brauchen, aber aus Bosnien wissen wir, man kann sogar noch nach Jahren bei solchen Leichen genügend Beweise für eine Anklage finden. Gleich nebenan, KFOR-Soldaten sichern einen anderen Fundort, das Hauptquartier der Militärpolizei in Pristina. Hier wurde ein Folterkeller entdeckt, das zurückgelassene Zubehör ist eindeutig. Damit solche Beweise nicht in letzter Minute verschwinden oder vernichtet werden, sollen die KFOR-Soldaten im Kosovo eine größere Rolle bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen spielen als noch in Bosnien.
Im Sektor der deutschen KFOR-Truppe bei Prizren ist es heute zu einem Zwischenfall gekommen. Bundeswehrsoldaten wurden von Unbekannten beschossen, als sie unweit der Stadt zwei Serben aus der Hand von UÇK-Kämpfern befreien wollten. Wie Verteidigungsminister Scharping mitteilte, erwiderten die Soldaten das Feuer. Auf deutscher Seite habe es keine Verletzten gegeben. Die Befreiungsaktion sei erfolgreich verlaufen.
Etwas außerhalb von Prizren heute Mittag. Bis gestern hatten die Albaner hier noch Autos angehalten. Jetzt sind die Leute von der Kosovo-Befreiungsarmee UÇK selber Kontrollen unterworfen. Die Bundeswehr hat jetzt die Maßgabe, alles, was eine fremde Uniform anhat, anzuhalten und nach Waffen zu durchsuchen sowie zu entwaffnen. Heute wurden auch serbische Polizeistationen durchsucht, die von der UÇK zwischenzeitlich besetzt worden waren. Aus den Zeiten der größten Unterdrückung hatte die serbische Polizei große Mengen auch schwerer Munition angesammelt. Die Polizeigefängnisse sind jetzt leer. Das Problem der Hoheit über die innere Sicherheit im Kosovo wurde bis in den Abend hinein aber weiter verhandelt. Details sind klar.
Wird sie zunächst einmal innerhalb einer bestimmten Frist die Waffen abzugeben haben, aber nicht bei uns, sondern sie wird sie unter eigener Kontrolle halten, bis zu einem bestimmten Tag und sie dann an uns übergeben müssen.
Die Bundeswehr vor dem Hauptquartier der UÇK in Prizren heute Abend zeigt, es geht jetzt nur um Details, aber um Machtfragen. Gleichzeitig werden immer noch Konfrontationen mit der UÇK bekannt.
Die Pläne zum Atomausstieg in Deutschland nehmen immer konkretere Formen an. Wie bekannt wurde, liegt jetzt ein Vertragsentwurf vor, in dem der Zeitplan und die Rahmenbedingungen für die Stilllegung deutscher Kernkraftwerke enthalten sind. Über offene Fragen soll nach Bonner Angaben kommende Woche bei einem Treffen im Kanzleramt beraten werden. Von Seiten der Stromkonzerne wurde heute ausdrücklich betont, es sei noch zu früh, von einer Einigung zu sprechen.
Ganz ohne den Umweltminister und wohl im Auftrag des Kanzlers hat es Wirtschaftsminister Müller geschafft. Ein Vorschlag für die Eckpunkte zum Ausstieg aus der Atomenergie liegt vor. In diesem heute aufgetauchten Schreiben an Schröder und Trittin ist festgehalten, was der Wirtschaftsminister und die vier führenden Energieversorger vergangene Woche ausgehandelt haben. Strittig ist offensichtlich vor allem noch die Gesamtlaufzeit der Kernkraftwerke, die Kernpunkte des Entwurfs. Kein AKW darf länger als 35 Jahre am Netz sein, noch maximal 5 Jahre wird zwischengelagert und die Wiederaufarbeitung in Frankreich und Großbritannien soll nur noch bis 2004 möglich sein. Das bedeutet, das älteste Kernkraftwerk der Republik Obrigheim muss 2003 vom Netz, das jüngste Neckarwestheim 2 wird 2024 abgeschaltet. Dafür wird der heutige Sicherheitsstandard festgeschrieben, eine Verschärfung soll es nicht mehr geben. Am Montag beschäftigt sich die Koalitionsrunde mit dem Atomausstieg und am Dienstag sind Kraftwerksbetreiber und zuständige Minister beim Kanzler. Es geht um strittige Punkte des Konsenspapiers. Die Laufzeit der Kraftwerke ist den Politikern noch zu lang und zumindest Trittin möchte das erste Atomkraftwerk noch in dieser Wahlperiode abschalten, also spätestens 2002. Neuer Koalitionsstreit scheint vorprogrammiert.
Durch Nachgeben in einem offenen Konflikt mit Bundeskanzler Schröder soll Umweltminister Trittin diese Woche seiner Entlassung aus dem Kabinett zuvorgekommen sein. Nach Informationen der deutschen Presseagentur waren auch Grünen-Politiker bereit, Trittin fallen zu lassen. Anlass sei Streit zwischen Trittin und Schröder im Zusammenhang mit der geplanten EU-Verordnung zur Altautoentsorgung gewesen. Einen ähnlichen Bericht der Stuttgarter Zeitung hat Bonn dementiert.
Mehrere tausend Kurden haben heute in Hamburg und anderen Städten friedlich für die Freilassung des PKK-Chefs Öcalan demonstriert. Außerdem forderten sie eine politische Lösung des Kurdenkonflikts in der Türkei. Öcalan droht die Todesstrafe, da er wegen Hochverrats angeklagt ist. Nach einer Verfassungsänderung hat die neue türkische Regierung gestern den Militärrichter aus dem Staatssicherheitsgericht abgezogen. Jetzt werden nur noch Zivilrichter über Öcalan urteilen, wie es Menschenrechtsorganisationen gefordert hatten.
Manager einer weiteren deutschen Großbank sind jetzt ins Visier der Fahndungsbehörden gelangt. Es handelt sich um den Aufsichtsratschef der Commerzbank Frohwein und um das Vorstandsmitglied Köhnen. Ein Banksprecher bestätigte einen Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, wonach die Staatsanwaltschaft gegen die beiden wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung ermittelt. Sie sollen früher das Privatkundengeschäft geführt haben. Als Konsequenz der jüngsten Lebensmittelskandale fordern die deutschen Verbraucherverbände in der EU einen Herkunftsnachweis für alle Lebensmittel einzuführen. Für Verbraucher und Kontrolleure müsse deutlich werden, wo die Produkte erzeugt worden seien, sagte eine Sprecherin der Verbände der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für eine wirksame Überwachung gelte es zudem, Lücken im EU-Lebensmittelrecht zu schließen. Die Olympischen Winterspiele im Jahr 2006 finden in Norditalien statt. Das IOC gab Turin deutlich den Vorzug vor dem schweizerischen Sion. Die bei einer Tagung in Seoul getroffene Entscheidung überraschte nicht nur die Experten, sondern auch die Italiener selbst.
Es war dieses eine Wort des Tages, das in Italiens Team offenbar doch einiges an Spannung löste.
Torino.
Im Test war erstmals ein neues Wahlsystem, das dem Plenum nur noch erlaubt, über zwei Favoriten abzustimmen, die ein IOC-Ausschuss per Vorauswahl ermittelt. Finnlands Bewerberstadt Helsinki beispielsweise blieb schon bei dieser Vorsortierung auf der Strecke. Der Top-Favorit Sion scheiterte trotz Zukunftsvideos dann in der Endabstimmung. Zum dritten Mal nun schon, entsprechend groß war die Enttäuschung.
Ich fühle traurig für die Schweiz, da haben sich alle so eingesetzt und ich hätte es ihnen gönnen mögen.
Enttäuschung auch bei etlichen Mitgliedern über die ersten IOC-Reformen. Vor allem jenes Vorauswahlprinzip stößt auf Kritik.
Es hat sich nicht bewährt und ich kann nach wie vor keinen Grund entdecken, warum man das frühere Wahlsystem verändert.
Kritik gibt es im IOC inzwischen auch an den neuen Reiseregeln. Auch die sind noch in der Testphase. Sie verbieten IOC-Mitgliedern Besuche in Bewerberstädten. Man kann aber über nichts entscheiden, was man noch nicht gesehen hat, sagen viele, es sei denn im Videoclip.
Vielleicht war es ja deshalb für Turin ein Pluspunkt, dass Italiener so schön feiern können. Das weiß man auch, wenn man noch nicht dort war.
Mehrere hundert Millionen Fernsehzuschauer in aller Welt waren live dabei, als sich Prinz Edward und Sophie Rhys-Jones heute in der St. Georgs-Kapelle von Schloss Windsor das Jawort gaben. Trotz der gescheiterten Ehen von Prinz Charles, Prinz Andrew und Prinzessin Anne sind die Briten optimistisch. Bei den Buchmachern stehen die Wetten 5-1 dafür, dass Edward und Sophie mindestens 20 Jahre verheiratet bleiben.
Das sind die Bilder des Tages. Edward und Sophie nach der Trauung in St. George's Chapel. Auf diesem Paar ruhen nun alle Hoffnungen des britischen Königshauses, nachdem drei Ehen ihrer Kinder gescheitert sind. Dass der Bräutigam und seine Brüder zu Fuß von Schloss Windsor herunterschlendern, unterstrich den informellen Charakter der Hochzeit. Ein Kompromiss zwischen Staatsakt und Familienfeier, die sich das Brautpaar eigentlich gewünscht hatte. Der Sultan von Brunei, ein persönlicher Freund Edwards, war unter den Gästen der wohl prominenteste. Nur einige gekrönte Häupter Europas waren anwesend und fast keine britischen Spitzenpolitiker, kein Tony Blair zum Beispiel. Die Queen und Prinz Philip waren von ihrer neuen Schwiegertochter vom ersten Tag angetan. Bescheiden und zurückhaltend, ein Kontrastprogramm zu Diana. Das Heiratszeremoniell verlief nach klassischem Muster. Viel Jubel, als das Paar im offenen Landauer nach der Trauung durch Windsor fuhr. Trotzdem war heute und in den Tagen zuvor spürbar, dass diese Hochzeit in Großbritannien weit weniger Interesse und Aufmerksamkeit ausgelöst hat als etwa die von Prinz Charles oder Andrew. Die Hochzeit von Edward und Sophie ist die beste Nachricht für das britische Königshaus seit Jahren. Nach langer Probezeit erwarten alle eine stabile Ehe. Und dass die beiden als erste Mitglieder der britischen Königsfamilie berufstätig bleiben wollen, passt gut in das Bild einer Monarchie, die sich modernisieren will.
Die Lottozahlen 12, 30, 31, 34, 35, 49 und die Zusatzzahl 15. Die Superzahl 6, die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 8, 7, 1, 3, 6, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 0, 0, 5, 9, 9, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 20. Juni.
Das Azorenhoch ist auf dem Rückzug, bringt Deutschland morgen Vormittag aber noch Sonnenschein. Doch dann hält nichts mehr die Wolken des Nordmeertiefs auf. Der Sommer beginnt also kühl und regnerisch. Im Südosten Deutschlands heute Nacht noch ein paar Regenschauer. Sonst bleibt der Himmel meist klar. Der Tag beginnt fast überall sonnig, doch schon morgen Vormittag erreichen uns von der Nordsee dunkle Regenwolken. Im Tagesverlauf breiten sich diese Wolken weiter aus und bis zum Abend reicht der Regen von der Ostsee bis zum Saarland. Im Süden meist schwacher Wind, sonst weht er mäßig bis frisch aus Südwest bis West, teils auch starke Böen. In der Nacht Temperaturen von 10 bis 13, am Alpenrand 8 Grad. An der Küste morgen 17, sonst 19 bis 24, in Brandenburg und am Oberrhein bis 26 Grad. Es bleibt wechselhaft und kühl in den nächsten Tagen. Mal Sonne, mal Wolken und immer wieder Regenschauer. Erst ab Mittwoch erreicht das Quecksilber wieder die 20-Grad-Marke.